Ich glaube, wir machen weiter.
Mit dem Kochrezept.
Mit dem Kochrezept. Das bietet sich thematisch auch an.
Das bietet sich thematisch sowas von an. Ich möchte nämlich einmal kurz über den Intrinsic Peep reden. Und besonders, weil die Beatmungsgeräte auf Intensivstationen den ja auch messen können. Und wenn man etwas messen kann, dann sollte man zumindest auch eine Konsequenz daraus ziehen können, was man da misst. Synonyme zum Intrinsic Peep ist der sogenannte Autopeep. Das ist dasselbe. Ja, was passiert? Ein Schlagwort: Gas Trapping. Das heißt, es verbleibt Luft in der Lunge nach der Ausatmung. Mhm. Wenn die Expirationsphase nicht ausreicht, um die Luft loszuwerden, bleibt Luft im Thorax zurück. Warum ist das schlecht? Dadurch bleibt Druck im, also Luft, die Luft wirkt einen Druck auf die Lunge aus und dadurch bleibt ein positiver, ein sogenannter intrinsischer Piep im Thorax.
Also der Ballon wird immer voller, voller, voller.
Ja. Das hat einige negative Konsequenzen. Wir beatmen den Patienten nicht auf der optimalen Compliance oder er atmet selbst nicht auf der optimalen Compliance. Daher werden höhere Drücke benötigt oder der Patient, also höhere Drücke an unserem Beatmungsgerät, oder der Patient braucht selbst mehr Kraft, weswegen er sich erschöpft. Ja. Wenn er beatmet ist, führen die höheren Drücke auch zu einem größeren Barotrauma, Willi und so weiter. Wie wir aus der FAZ ja gelesen haben, ist Beatmung böse. kleiner
Seitenhieb.
Wer dazu genaueres hören will, muss die April-Folge hören, da haben wir. Die höheren intrathorakalen Drücke führen außerdem zum verminderten venösen Rückstrom, was beim kardialen Lungenödem erwünscht ist. Aber bei einem katecholaminpflichtigen Patienten führt das auch zu einem verminderten Auswurf und zu einer schlechteren Kreislaufsituation. Was beim kardialen Lungenödem gut ist, ist hierbei dann halt schlecht, wenn es aus einem anderen Grund ist. Gut, so viel zum intrinsischen Piep und was das ist. Wie messen wir das Ganze? Das Ganze können wir messen, auch wenn unser Beatmungsgerät das nicht kann, mit dem sogenannten Expiratory Hold. Wir halten also den Patienten auf der Expirationsphase und das Ganze müssen wir so 3 bis 5 Sekunden machen. Dadurch gleicht sich der intraalveoläre Druck mit dem Druck im Beatmungsgerät an über diese Zeit. Und wenn es ein positiver intrinsischer Piep ist, sehen wir, dass der Druck ansteigt. Das muss unser Beatmungsgerät natürlich anzeigen können, das können nicht alle. Ja.
Die Evita, muss man zum Beispiel sagen, kann es automatisch messen, da muss man nur die Taste drücken.
Genau. Genau. Perfekt, jetzt nimmst du mir wieder was vorweg, aber.
Entschuldigung.
Nö, alles gut. daher macht es aber auch nur Sinn, also Expiratory Hold, den Piep als Differenz von dem eingestellten Piep zu betrachten. Es macht keinen Sinn, diesen Absolutwert zu betrachten, weil der intrinsische Piep immer oberhalb des eingestellten Pieps liegt.
Logischerweise.
Legen wird. Ja, logischerweise. Beim ARDS oder kardialen Lungenödem haben wir einen niedrigen intrinsischen Piep, also 3 bis 4 Zentimeter Wassersäule. Beim Asthma oder COPD haben wir einen hohen intrinsischen Piep. Ich sage jetzt mal 10 bis nach oben offen. Nicht ganz offen, aber 14 habe ich auch schon gesehen. Viele Beatmungsgeräte messen den intrinsischen Piep noch weiter, also zusätzlich zu dem Expiratory Hold, den man selbst machen kann. Nämlich am Ende, wenn sich der Druck angeglichen hat, öffnet das Beatmungsgerät das Ausatemventil und der entweichende Flow wird gemessen. Und dadurch wird das V-Trap-Volumen, also das Volumen, was im Thorax gefangen ist, gemessen. Das zeigen dir manche Beatmungsgeräte auch noch an. Das kann man manuell nicht einfach nachvollziehen. Gründe für einen hohen intrinsischen Piep sind Obstruktionen, also COPD und Asthma. Ein abgeknickter Tubus kann da auch zuführen. Sekretverlegungen oder auch verbrauchte HME-Filter. Ja? Mhm. Weil die expiratorische Resistance erhöht wird durch all das und dadurch mehr Kraft benötigt wird zum Ausatmen und dadurch der E-Piep sich erhöht. Ein Lungenemphysem kann auch zu einem erhöhten intrinsischen Piep führen, weil die Rückstellkräfte vermindert sind, die elastischen, und dadurch weniger Luft rauskommt, beziehungsweise der Patient mehr Zeit braucht. Oder inadäquate Expirationszeiten. Ich glaube, das ist fast das häufigste, wenn man nicht drauf geachtet hat oder ein unerfahrener Anwender das Beatmungsgerät eingestellt hat, dass die eine vernünftige Expirationszeit nicht eingehalten wird. Oder man die Atemfrequenz ganz, ganz runtergedreht hat und wieder hochdreht und das Gerät irgendeinen Quatsch macht.
Also das ist auch nochmal wichtig, auch Basics beatmungstechnisch. Ja, schaut euch bitte immer die Flow-Kurven an.
Genau.
Und guckt, dass die Expirationskurve sich der Nulllinie annähert. Das ist nicht immer zu erreichen, das wissen ja. wir auch. Aber in den Grundeinstellungen bei einer unkomplizierten Beatmung sollte das das Ziel sein. Und das klappt dann in der Regel auch. Ja.
Was machen wir jetzt also, wenn wir einen erhöhten intrinsischen Piep haben? Ich sag mal, Werte ab 8 bis 10 sind relevant. Das ist aber nicht evidenzbasiert, sondern mein Gefühl. Erstmal reversible Faktoren behandeln. Das heißt, Bronchospasmus wird medikamentös behandelt oder durch Zunahme von Sevofluran, wenn es im OP ist. Sekretverlegungen, vielleicht muss der Patient bronchoskopiert werden, um das Sekret zu bergen. Die Expirationszeit muss verlängert werden, um das V-Trap, also das Volumen, was im Thorax gefangen ist, zu vermindern. Gegebenenfalls muss man das Tidalvolumen vermindern und eine permissive Hyperkapnie in Kauf nehmen, um weniger Luft im Thorax gefangen zu haben. Und wir setzen den Piep auf 2/3 des gemessenen E-Piep, also intrinsischen Piep. Das sollte die Atemarbeit mindern, gerade auch bei NIV. Das macht allerdings nur Sinn, all das bei hohen intrinsischen Piep-Leveln. Wenn wir jetzt einen niedrigen intrinsischen Piep haben, wie beim ARDS oder Lungenödem, macht das alles keinen Sinn. Aber das ergibt sich, glaube ich. Das ist, glaube ich, logisch. So viel zum Kochrezept. Also warum den intrinsischen Piep messen, warum das Sinn macht und was die Konsequenzen daraus sind.
Und nicht vergessen, im Zweifelsfall, wenn gar nichts geht, auch mal den HME-Filter zu wechseln. Das ist was, was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, dass das immer gerne als Fehlerquelle übersehen wird. Das hat jetzt ja. mit dem Intrinsic Piep nur begrenzt zu tun. Also ich weiß, dass man den erhöhen kann, aber trotzdem, das sollte man mal im Hinterkopf behalten. Und jetzt machen wir weiter mit Ines,
genau.
die sich netterweise wieder bei uns eingefunden hat.
Ja, Ines hat uns wieder ein spannendes Thema aus dem Bereich Gerinnung mitgebracht. Wieso beschäftigst du dich so viel mit Gerinnung?
Das, weil es halt ein wichtiges Thema ist. Also warum beschäftigst du dich nicht mit so viel Gerinnung?
Gute Frage.
Weil es unglaublich kompliziert ist.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Also jetzt kommen wir mal so ein bisschen, ich habe wieder einen Fall mitgebracht. Wir hatten jetzt schon ein bisschen gespoilert im letzten Mal, dass wir uns diesmal so ein bisschen um die Blutungsanamnese kümmern wollen. Und ich habe wieder einen Fall mitgebracht, weil ich bin so ein POL-Lerner, also dementsprechend gibt es Überfälle.
Na, den Mann auf.
So,
sind wir alle ganz gespannt.
Sogar eine echte Patientin. Ne? Also der Fall liegt schon ein paar Jahre zurück, also anonymisiert jetzt eine 54-jährige Patientin, ungefähr normalgewichtig, 1,70 groß und kommt zur Knie-Tap-Implantation. Und jetzt hat die postoperativ ständig einen blutigen Erguss, teilweise, glaube ich, auch mal eitrig mit Wundheilungsstörungen im Kniegelenk. Das muss mehrfach punktiert werden, muss revidiert werden. Denn fällt ja auf, wenn wir Knie-Taps operieren, dann kriegt man ja auch ein niedermolekulares Heparin. Die hat aber ein niedermolekulares Hämatom gekriegt quasi. Also mehrfache Hämatome und sollte eigentlich ja auch dieses Heparin weitergeben, hat sie aber selbstständig auch abgesetzt, weil sie auch diese ganzen Komplikationen mit diesen Hämatomen auch nicht mehr so richtig akzeptieren wollte. Und jetzt kann man sich überlegen, wäre diese Situation eigentlich vermeidbar gewesen? Ja, wenn man sich die Blutungsanamnese der Patientin mal anguckt.
Okay.
So, fängt in der Kindheit schon an, da hat sie häufiger Nasenbluten. Dann hat sie subjektiv verstärkte Blutung bei Schnittverletzungen, also wenn sie sich mal irgendwo geschnitten hatte. Als sie ihr mal einen Zahn gezogen haben, hat sie verstärkt geblutet. Als sie 1995 hysterektomiert wurde, bei verstärkter Regelblutung, ist sie mittlerweile dann 6-mal relaparotomiert worden. Also echt große Eingriffe, immer weil sie postoperativ nachgeblutet hatte.
Okay, also jetzt zähle ich mal so mit. Das sind ja schon fünf Punkte in der Anamnese.
Die Knie-Tap plus die Revision, klarer Menge noch dazu. Kommt schon einiges zusammen, wenn es eigentlich nur 2 Eingriffe gewesen wären, muss man einfach so sagen. Jetzt in der Jugend hatte sie eine Regelblutung, die war sehr, sehr stark, immer über 10 Tage. Und zu blauen Flecken hat sie schon immer geneigt.
Fällt immer mehr Punkte.
Ja, Hätte man mal fragen können oder also, mal
als
nachdenken
erstes
können.
Auffällig finde ich ja schon, dass es eine normalgewichtige Patientin zur Knie-Tap ist.
Ja.
Gefühlt sind die ja eigentlich nie.
Stimmt eigentlich, ja.
Nie
ja.
Normalgewichtig.
So, jetzt wurde eine Gerinnungsdiagnose, eine Gerinnungstestung gemacht und da kam raus, quick, unauffällig. PTT etwas verlängert bei 39 Sekunden, Fibrinogen unauffällig und alle von Willebrand. Tests waren auffällig reduziert, dass also sie eine Thrombozytenfunktionsstörung hatte und letztendlich kam raus, dass sie ein dickes von Willebrand-Syndrom hatte, weil, ja, woran sie schon seit ihrer Kindheit dran leidet. Also ein
und damit ist sie ja immerhin Mitte 50 jetzt.
Ja, aber so einige Sachen hätten sich vermeiden lassen können, wenn man das schon vorher gewusst hätte oder vielleicht mal gezielt nachgefragt. Ja, und bezüglich diesen gezielt nachgefragt gibt es den Professor Koschelny, der 2004 mal 5600 Patienten wirklich dieser standardisierten Blutungsanamnese unterzogen hat, haben die alle wirklich ausgiebigst befragt. Da kommen wir gleich zu, was die alles beinhaltet. Und wenn einer nur eine Frage als positiv gewertet hatte oder als Ja angekreuzt hatte in diesem Fall, wurde diese Blutungsanamnese als positiv gewertet. Jetzt sind 88,9, also fast 90%, kam negativ raus, also dass die Leute da keine Störungen hatten. Und 11,2% hatten eine auffällige, also eine positive Blutungsanamnese. Was kam jetzt raus bei denen? Und zwar trotz positiver Blutungsanamnese eine erweiterte Gerinnungsdiagnostik durchgeführt, wo auch nichts rauskam, waren 6,7% von allen insgesamt. Und 4,5% dieser 5600 Patienten hatten eine Hämostasestörung.
Das heißt, die falsch Negativen sind selten.
Eben.
Ja. Also ein hoher prädiktiver Wert.
Hoher bei der prädiktiver Wert, genau. Also 4,5% hatten eine Hämostasestörung. Davon waren drei Viertel fast medikamentöse Thrombozytopathien oder durch Organstörungen und ähnliches. Und ein Viertel ungefähr war tatsächlich von Willebrand-Syndrom, was durch diese Screening-Geschichte rausgekommen war. Jetzt hatten aber auch immerhin